Hallo, hallo. Ich kann meine Begeisterung über die Partie gegen Liverpool nicht bändigen. Also nehme ich doch noch eine Podcast-Folge auf. Jetzt zwar alleine, aber ja, wie gesagt, das Spiel verdient das. Und ich möchte über ein paar Sachen reden. Weil das war eine sehr gute Performance der Spurs. Vor allem mit dem aktuellen Kader, mit dem aktuellen Verletzungsproblem, mit dem der Überbelastung einiger Spieler, die man auch in dieser Partie gemerkt hat, aber wirklich eine überragende Leistung. Ja, Liverpool hat auch ein bisschen rotiert, fair, aber ist trotzdem die möglicherweise aktuell beste Mannschaft der Welt und das ja verdient einfach so viel Lob. Die Mannschaft hat so gut gespielt, so wenig Fehler gemacht und sich den Dreier am Ende wirklich verdient und sich dadurch halt eine wirklich ganz, ganz realistische Chance aufs Weiterkommen gesichert. Klar, man muss jetzt noch nach Anfield, man muss da irgendwie das Ganze überstehen, was schwierig genug wird, aber man hat bis zu dem Zeitpunkt bestenfalls sowohl Van de Ven als auch Romero wieder, vielleicht noch Neuzugänge und ein gewisser Neuzugang, zu dem kommen wir gleich, der hat nämlich im ersten Spiel schon überragend performt. Und dann hat man eine ernsthafte Chance, weil Liverpool wird das Spiel wahrscheinlich nicht, ja, sagen wir mal, zu ernst nehmen. Die werden natürlich versuchen zu gewinnen, aber sie werden sich abschenken. Ich kann mir zumindest nicht vorstellen, dass sie mit Top-Besetzung spielen, außer es fällt irgendwie in eine total leichte Phase. Das versuche ich jetzt zu überbrücken, indem ich nachgucke, gegen wen Liverpool davor und danach spielt. weil sie, für die natürlich die Premier League viel wichtiger ist. Viel wichtiger. Die spielen davor gegen Bournemouth und danach gegen die Wolves. Also jetzt kein ultra leichtes Tie. Also okay, direkt nach dem Liverpool-Spiel ist Länderspielpause, kann das sein? Ist da Länderspielpause? Bin mega vorbereitet. Sorry, weil danach ist eine Pause. Jetzt gucke ich bei den Spurs nochmal nach und dann bin ich wieder voll bei euch. Dum. Ja, da scheint danach Länderspielpause zu sein. Okay, vielleicht kann Liverpool doch in einer guten Besetzung spielen, aber trotzdem, man hat sich die Chance irgendwie erarbeitet, da in ja eine realistische Chance zu haben und ich glaube ans Weiterkommen. Natürlich ist es auch einfach Wunschdenken eines Fans, aber ich glaub daran, dass die Mannschaft das über die Zeit bringen kann, vor allem eben, wenn sie dann nicht mehr so ja geplagt von der Verletzung ist und vielleicht schon ein bisschen rotiert werden konnte. Daher, ja, ich bin super happy mit der Performance und vor allem mit der Performance von ein paar Spielern. Fangen wir mal mit Chad Spencer an, der wieder sehr gut war. Es ist eigentlich völlig absurd, dass der Junge unter so vielen Tottenham-Trainern keine Rolle gespielt hat. Also okay, so viele hat man dann auch wieder nicht, aber er hat unter ja konnte ja gar keine, also wirklich, wie viele Minuten hat er gespielt? 20 oder so unter Conte. Und ja, und er, dafür wurde er gekauft und für diese Wingback-Rolle wurde er gekauft und die hätte er auch gut spielen können. Und unter Ange hat er ja in der ersten Saison auch gar keine Rolle gespielt. Er wurde ja im Winter sogar in quasi die ominöse Trainingsgruppe B verschoben. Und es ist ein ziemlich krasses Wunder, also so ein kleines Wunder für mich, dass Chad Spence sich jetzt so rehabilitiert hat. Er hat ja auch von Daniel Farke bei der Leeds-Leihe massiv auf die Schnauze bekommen. Also auch gesagt, ja, ist halt unprofessionell. So, er hat unfassbares Talent, aber er hat nicht den Willen, das umzusetzen. Und er scheint das endlich verstanden zu haben, dass es daran liegt und sich reingebissen zu haben. Und er bekommt die Minuten und er nutzt sie. Chad Spence ist diese Saison ja, auf jeden Fall der zweitbeste Außenverteidiger, also jetzt auf die Leistung bezogen, vielleicht mit den Formschwankungen, die Petro Porro jetzt hatte, vielleicht sogar der Beste. Er macht das so gut, er macht das auf beiden Außenseiten, also sowohl links als auch rechts sehr gut. Auf rechts ist er sicherlich noch ein bisschen ja sicherer, aber macht das auf links auch wirklich mehr als solide. Und ich bin einfach happy, weil ich habe nicht mehr dran geglaubt, das muss ich ehrlich sagen. Ich, als Chad Spence damals verpflichtet wurde, war ich riesen Fan davon. Ich hab mir angeguckt und dachte, ja, ist halt ein Spieler, der vor allem damals fürs Kontosystem einfach wie gemacht war und einfach technisch herausragend gut ist und eben das Potenzial hat, ein wirklich richtig, richtig, richtig guter Außenverteidiger zu werden. Aber ich habe ihn ehrlich gesagt aufgegeben. Also ich habe nicht mehr daran geglaubt. Ich dachte, das Ding ist durch. Er hat nicht die nötige, ja, mentale Reife, um sich durchzubeißen. Aber das scheint wirklich hinter ihm zu liegen. Oder ich meine, ich kann es nicht einschätzen, aber er hätte in Postecoglous Squad sicherlich keinen Platz, wenn er nicht kontinuierlich an sich arbeiten würde. Und er scheint sich da wirklich, wirklich reingebissen zu haben. Das ist, ist halt wirklich like a new signing. Es ist wirklich wie ein Neuzugang, weil niemand damit gerechnet hat, dass er auf dem Level performt. Der war in der Vorbereitung jetzt nicht schlecht, obwohl er gegen die Bayern schon echt nicht gut war, aber in anderen Partien dafür für ziemlich gut. Aber ich habe nicht damit gerechnet, dass er eine ernsthafte Alternative wird, dass er vielleicht eine Rotationsoption wird, fair, aber ich habe nicht damit gerechnet, dass er, also dass er mal reingeworfen wird, aber ich nicht damit gerechnet, dass man sich Gedanken machen muss in Zukunft, ob Chad Spence oder eben Porro oder Udogi starten sollen. Und diese Frage ist absolut fair, weil er hat sich durch die Leistungen in den letzten Wochen und abgesehen von der einen gelb-roten Karte, hat er wirklich durchgehend solide bis sehr gut performt und ja, macht einfach super viel Spaß. Sonst, wer war noch überragend? Kommen wir zum einem der Big Boys, Antonin Kinski. Spurs-Debüt nach irgendwie 2 Trainingseinheiten, 3 Tage da und er spielt, als wäre ein 34-jähriger Veteran, ein sehr athletischer 34-jähriger Veteran. Wirklich, was für eine Ruhe dieser junge Mann da schon hat. Also ich meine, er ist 21, das ist für einen Torhüter sehr, sehr jung. Es gibt wenige Torhüter, die irgendwie mit 18, 19 durchbrechen. Das ist einfach sehr ungewöhnlich, weil sie, sagen wir mal, eine der undankbarsten Positionen auf dem Feld ist, beziehungsweise auf Fehler bezogen. Wenn du einen Fehler machst als Keeper, ist der Ball meistens drin. Und auf anderen Positionen darfst du dir diese Fehler halt viel mehr erlauben. Deswegen, je weiter man nach hinten geht in der auf dem Platz, desto schwieriger wird es, junge Spieler reinzuwerfen. Umso mehr, darüber wollte ich jetzt eigentlich noch gar nicht reden, aber schon mal, umso mehr Credit verdient Archie Gray dafür, was er in den letzten Wochen abgeliefert hat. Auch überragend. Aber zurück zu Kinski. Wie gesagt, unfassbar selbstbewusst. Dieser Flick über Jota da und wie er diesen Ball, der sagen wir mal, wo er ein bisschen zu weit draußen steht, oder wo er draußen steht, ist ja nicht falsch, und der Ball aufs Tor kommt, wo er ihn dann kurz abwehrt, wieder auffängt. Das wirkt so souverän. Und so eine Souveränität sollte man in dem Alter und mit so wenig, ja, Profispielzeit, vor allem auf einem hohen Level, eigentlich nicht haben. Das ist außergewöhnlich. Und ich habe die Vergleiche in den, ja, Tagen nach seiner Verpflichtung gehört, aber und auch, sag mal, in den Highlight-Clips gesehen, aber er erinnert mich wirklich, wirklich, wirklich stark an Manuel Neuer. Das ist natürlich ja der größte Vergleich, den man haben kann. Das heißt jetzt nicht, dass Antonin Kinski genauso gut wird wie Manuel Neuer, der beste Torhüter aller Zeiten ist. Aber so rein vom Typen her, vom Spielaufbau, der von Kinski vielleicht sogar besser ist als der von Neuer, aber das mal dahingestellt. Aber halt einfach von der Souveränität, von der so fast schon so arroganten, arrogantartigen Selbstbewusstsein und oh, also auf dem Feld. Kinski wirkt überhaupt gar kein bisschen arrogant. Es hat so viel Spaß gemacht, ihm zuzuschauen. Und es gibt ja jetzt Leute, die nach einem Spiel schon sagen, jo, ist der Bruder nicht vielleicht sogar besser als Vicario? Das ist ein bisschen viel, weil Vicario, abgesehen von seiner Strafraumbeherrschung, wirklich ein herausragender Torhüter ist. Kinski ist definitiv besser mit dem Ball am Fuß. Aber Vicario ist da nicht schlecht. Also wirklich ein sehr solide mit dem Ball am Fuß. Allerdings ist Kinski einfach herausragend gut. Ich bin jetzt noch nicht bereit für die Hyperbeln, aber er ist wirklich herausragend gut. Und es war der beste Spielaufbau eines Torhüters bei den Spurs jemals. Zumindest was ich gesehen habe. Ich gehe aber nicht davon aus, dass in der Ära, in der Spielaufbau von Torhütern nicht relevant war, es jemanden gab, der besser war als das vorgestern. Und vielleicht habt ihr auf Social Media oder so, habt ihr Bilder gesehen, dass er im Spielaufbau zwischen den beiden Innenverteidigern stand. Die Calcio Berlin Jungs haben, oder halt Niklas von Calcio Berlin, hat in dem Format Fra Calcio tatsächlich genau über das gesprochen. Das ist sehr passend, weil das nennt man Torwartkette. Ein Keeper, der sich zwischen die beiden Innenverteidiger fallen lässt und von da aus das Spiel mit aufbaut. Und das ist super riskant, weil der Keeper steht dann halt, ja, gefühlt 50 Meter vor dem eigenen Tor. Wenn er das aber kann, und das können nicht so viele Torhüter, dann ist es so ein kleiner Cheatcode. Weil du, also in einem normalen System, also wie fange ich an? Normalerweise viele Mannschaften bauen in einem 3-2er-Aufbau auf. Also für alle, stelle ich das vor, es sind drei Spieler auf Höhe des Balles, also auf Höhe der Innenverteidiger quasi. Das können die beiden Innenverteidiger sein, plus ein Außenverteidiger. Es kann aber auch ein defensiver Mittelfeldspieler sein, der da zurückrutscht. Oder eben in dem Fall auch ein Torhüter. Das heißt, Kinski stand eben zwischen den beiden Innenverteidigern bei uns, zwischen Gray und Dragoschin, und hat da das Aufbauspiel mitgestaltet. Und andere Mannschaften haben dann eben zwei Spieler in der eine Reihe vor, also sagen wir mal, hinter der ersten Pressinglinie des Gegners. Das ist ohne Taktiktafel, glaube ich, ein bisschen schwierig zu erklären. Egal, ich hoffe, ihr versteht es trotzdem. Und bei uns ist es, also bei den Spurs ist das normalerweise nicht so. Also wir bauen nicht in einem 3-2er-Aufbau auf, was jetzt, sagen wir mal, die meistgenutzte Aufbauform ist, würde ich mal behaupten, sondern die Spurs bauen in einem 2-3er-Aufbau auf. Das heißt, wir haben drei Spieler hinter der ersten Pressinglinie des Gegners, dafür zwei Spieler nur auf der ersten Linie. Dadurch sind unsere beiden Innenverteidiger immer super weit auseinander. Das sind sie, weil das merkst du, das haben wir immer wieder gesehen. Das kann zu Problemen führen. Ich erinnere mich an eine Situation, als Davis im, was war das, Euroleague-Spiel gegen Galatasaray den Ball auf Dragoschin spielt und sag mal, der Ball von Davis nicht gut genug war, Dragoschin verstolpert und dann direkt ein Tor. Oder wann ist ein Tor daraus gefallen? Wahrscheinlich. Ich weiß es nicht mal. Aber auf jeden Fall, es war eine Riesenchance. Und diese Riesenabstände zwischen den Innenverteidigern, das funktioniert mit Romero und Van de Ven, funktioniert das gut, weil die beide halt sehr, 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 sehr ballsicher sind. Aber ist trotzdem ein großes Risiko. Und Kinski würde auf lange Sicht eben die Option geben, dass da eben deutlich weniger Platz zwischen den Spielern ist. Natürlich, du hast dann das Risiko, dass dein Torhüter plötzlich 50 Meter vom Tor steht, aber du hast im Aufbauspiel, und man hat in dieser Partie direkt gemerkt, wie herausragend gut Antonin Kinski mit dem Ball am Fuß ist, wie gut er im Aufbauspiel ist. Und das würde, also die Fähigkeit, eine Torwartkette zu spielen, würde den Spurs unfassbar viel bringen, weil du dann einfach im Feld Überzahl generieren kannst. Denn du läufst dann ja quasi mit 11 Mann an. Du hast 11 Mann, die aktiv am Spiel beteiligt sind, und der Gegner hat nur 10. Weil der Torhüter wird sicherlich nicht ins Gegenpressing gehen. Und das heißt, irgendwo auf dem Feld hast du Überzahl, und das ist ein kleiner Cheatcode, und ich bin sehr gespannt, wie es langfristig bei ihm weitergeht. Also er wird sicherlich im FA Cup starten, er wird definitiv das North London Derby spielen. Für die Euroleague-Spiele im Januar kann er nicht registriert werden, also die zählen noch zur Gruppenphase, und da muss Forster ran, oder Austin halt, je nachdem. Aber er kann da nicht spielen, weil er ist für Slavia Prag in der Euroleague angetreten. Völlig egal, selbst wenn er nicht Euroleague gespielt hätte, man könnte ihn jetzt nicht für diese Spiele registrieren. Man könnte ihn nachregistrieren für die K.O.-Spiele, die dann kommen. Die Frage ist, ob man das macht. Natürlich ist Kinski so talentiert, dass man ihn da sehen möchte. Aber bestenfalls ist Vicario bis dahin halt schon wieder da, und man hat im Winter nur die Option, 3 neue Spieler für den Euroleague-Kader neu zu registrieren. Und die Frage ist halt, welche 3 werden das? Nehmen wir mal an, wir registrieren Kinski, dann wir wollen ja wahrscheinlich auch Chet Spence neu registrieren, dann bleibt nur noch ein anderer übrig. Und das ist halt, also ein Offensivspieler dann halt. Aber das ist schon ein bisschen wenig, weil wir ja hoffentlich auch noch einen Defensivspieler holen, der bestenfalls Linksverteidiger spielen kann. Und da stellt sich mir die Frage, ob man Antonin Kinski überhaupt registrieren sollte. Oder ob man sagt, okay, der sammelt seine Minuten im FA Cup, der sammelt seine Minuten vielleicht auch in der Premier League, und Vicario spielt halt alle Euroleague-Spiele. Das wäre vielleicht die bessere Lösung für diese Saison, für die nächste. Da könnte man es dann natürlich komplett anders machen. Aber ja, das ist das einzige Problem, was man mit ihm hat. Und das ist ein Luxusproblem. Denn ich bin super hyped. Ich bin gespannt, wo es mit ihm hingeht. Wie gesagt, mit dem Ball am Fuß jetzt schon herausragend gut. Wie gut er im klassischen Torwartspiel ist, kann ich nicht sagen. Der hat jetzt nicht außergewöhnlich viele schwierige Bälle aufs Tor bekommen. Eigentlich nur einen von Darwin Núñez, das war eine gute Parade. Sonst war alles vergleichsweise einfach. Er strahlt aber eine Ruhe aus. Aber ob er jetzt wirklich, weil Vicario ist auf der Linie Weltklasse. Ohne Frage. Also einfach straight up Weltklasse. Einer der besten Torhüter der Welt. Ob Antonin Kinski auf der Linie auch das Potenzial hat, Weltklasse zu werden, I don't know. Kann ich, wie gesagt, einfach überhaupt nicht einschätzen. Im Spielaufbau hat er das Potenzial hundertprozentig. Und das ist jetzt schon so gut, dass es gar nicht mehr so viel fehlt, dass ich sage, das könnte Weltklasse sein. Und das ist absurd, dass ich sowas nach einer Partie schon sage. Aber weiter im Text. Ein paar Spieler will ich noch ansprechen. Kulusevski war furchtbar. Also war wirklich der vielleicht schlechteste Tottenham-Spieler auf dem Platz. Aber das nehme ich ihm zu keinem Prozent übel. Natürlich, weil ich meine Agenda habe. Kulusevski, beste Tottenham-Spieler diese Saison. Aber er wirkt so platt. Also er wirkt wirklich so absurd platt. Und er muss gegen Tamworth geschont werden im FA Cup. Der darf da keine Sekunde spielen. Der bestenfalls nimmst ihn gar nicht mit in den Spieltagskader, damit er einfach daheim auf der Couch chillen kann oder im Stadion. Weil, ich meine, wann hat Kulusevski das letzte Mal nicht gespielt? Wann hat er das letzte Mal nicht durchgespielt? Er hat in dieser Partie nicht durchgespielt, oder? Jetzt wurde niemand eingewechselt. Mann! Ich behaupte immer Sachen und dann kann ich sie nicht belegen. Auf jeden Fall ist Kulusevski so überspielt, du merkst ihm das komplett an. Er hat durchgespielt. Und ja, ich bin einfach der Meinung, dass man ihn jetzt unbedingt mal draußen lassen sollte, weil er hat einfach so unscharf, ein klassisches Adjektiv unscharf, gewirkt und einfach so viele Bälle verloren, die er sonst niemals verlieren würde. Daher bin der Meinung, dass er einer der Spieler ist, die im FA Cup auf keinen Fall spielen dürften. Kurz zu Bentancur. Ihr habt es alle mitbekommen, die das Spiel gesehen haben, ist nach 5 Minuten oder so, ist er zusammengeklappt bei einer Ecke und war regungslos. Er war an der Seitenlinie laut Ange auf jeden Fall schon wieder bei Bewusstsein. Es gibt auch Meldungen von ihm aus dem Krankenhaus, dass alles gut ist, aber er wird wohl erstmal geschont. Der wird gegen Tampa auf gar keinen Fall im Kader stehen. Also, kann ich mir zumindest nicht vorstellen. Und es gibt viele Spekulationen. Ich will mich an denen jetzt nicht unbedingt beteiligen, aber Leute, die Ahnung von Medizin haben, tippen auf den Mini-Schlaganfall. Aber ich sag, das sind Spekulationen, eigentlich schon fast ein bisschen absurd, dass ich das gerade gesagt habe, aber wie gesagt, ich kenne mich damit überhaupt nicht aus, ich kann es nicht sagen, es war sicherlich was Besorgniserregendes, was man auf jeden Fall nicht auf die leichte Schulter nehmen darf, denn wenn jemand einfach mitten auf dem Platz umfällt, dann ist das nie was Gutes. Offensichtlicherweise. Und ja, gute Besserung an ihn, aber er scheint jetzt auf jeden Fall schon einfach jetzt halt das Schlimme überwunden zu haben. Jetzt muss man halt gucken, wie man mit ihm weitermacht. Sonst die beiden Spieler, die auch noch herauszuheben sind Archie Gray, habe ich vorhin schon kurz angesprochen. Ey, was für eine Performance schon wieder. Der Typ spielt out of position, das hat Ange auch gesagt, und du merkst es ihm zu keiner Sekunde an. Der könnte, wenn du mir jetzt sagen würdest, ich hätte jetzt Archie Gray noch nie gesehen, ich hätte noch nie ein Tottenham-Spiel gesehen, ich hätte keine Ahnung von dem. Ich würde diese Partie sehen und mir würde jemand erzählen, ja, das ist Archie Gray, der ist 18 und ist ein riesen Innenverteidiger-Talent. Würde ich sofort kaufen. Also wirklich ohne zu zögern würde ich sagen, ja klar ist der Innenverteidiger, spielt das richtig gut runter, hat super viel Potenzial. Es gibt ja auch diese eine Szene, wo er ganz entspannt den Ball aufnimmt, jemanden aussteigen lässt, ich glaube es war Gravenberg, aber ich bin mir nicht mehr sicher, und dann den überragenden Pass in die Spitze spielt. Aber ja, wenn es eine Sache gibt aus der Verletzungsmiserie oder ein paar Sachen, positive Sachen aus der Verletzungsmiserie, die man mitnehmen kann, ist es, dass Archie Gray, Lucas Perryval, Jed Spence, alle drei eine ernsthafte Rolle spielen und ernsthafte Chancen bekommen und dass man eben Antonin Kinski jetzt schon verpflichtet hat, weil kann ja immer sein, dass im Sommer dann jemand anderes kommt und sagt, keine Ahnung, in City oder so. Oder irgendein anderes Team, der einem weggeschnappt wird. Das ist jetzt zumindest nicht der Fall. Das ist yay. Subi. Und ja, das sind halt einfach positive Dinge. Und Archie Gray spielt so gut. Er hat ohne Zweifel, und das gilt für Lucas Perryval genauso, und wenn ich gleich noch komme, absolutes Weltklasse-Potenzial. Und damit meine ich nicht, ja, die werden in der Premier League ganz gut sein, die werden gute Spieler für Tottenham sein, sondern Weltklasse. Top 5 auf ihren Positionen. Dieses Potenzial haben die beiden. Theoretisch, wirklich Sky is the limit. Die sind so gut dafür, dass sie 18 Jahre alt sind. So ballsicher, so reif, so haben so eine offensichtlich herausragende Mentalität. Wenn denen nicht Verletzungen in die Quere kommen, werden die am absoluten Minimum internationale Eliteklasse. Minimum. Wirklich, bin so happy, dass die beiden für Tottenham spielen. Und plötzlich sieht der Transfersommer wieder deutlich besser aus. Nämlich ja vor ein paar Wochen, Monaten auch darüber aufgeregt, dass man quasi nur einen Spieler verpflichtet hat, der einem weiterhilft. Aber jetzt nach der Hälfte der Saison kann man sagen, Archie Gray bringt einen definitiv weiter. Den kannst du ohne Probleme in der Innenverteidigung reinwerfen. Du kannst den, wir haben ihn da immer noch nicht gesehen, aber was spricht dagegen, dass er, wenn Romero und Van de Ven wieder da sind, was spricht dagegen, dass er da endlich mal Sechser spielt? Was? Also, er hat das auf Elite-Level noch nicht gespielt, ja, fair enough, aber er spielt ja eher auf einer anderen Position, die er noch weniger kann, spielt er schon herausragend gut. Also, ja, bin super hyped und mega, mega happy. Und Lucas Berrival, was eine Performance. Ganz klar Man of the Match. Macht das Tor, bei dem er vielleicht nicht auf dem Platz hätte stehen sollen. Postecoglou hat da von irgendeiner Regel gesprochen, dass wenn der Schiedsrichter Vorteil pfeift und es kein irgendwie schwerwiegendes Foul war oder so, dann darf man keine gelb-rote Karte mehr zeigen. Ich glaube ihm das. Also ich glaube ihm das mal, weil ich kann nicht sagen, dass ich mir nicht vorstellen, dass Postecoglou absichtlich lügen würde. Aber falls diese Regel existiert, ist sie saudumm. Also wirklich, weil es ergibt keinen Sinn. Vorteil wird gepfiffen, weil man ja einen Vorteil im Spiel geben sollte. Aber warum zur Hölle sollte man im Nachhinein keinen Spieler vom Platz stellen dürfen? Das wäre so absurd dumm. Und ja, Lucas Berrival muss die zweite gelbe Karte bekommen. Also nach meinem Empfinden. Es ist eine klare gelbe Karte. Die erste ist allerdings nicht wirklich eine. Da erwischt, ich weiß gar nicht, was Luis Diaz? Auf jeden Fall, die erste ist eine Schwalbe. Ganz simpel. Er trifft den Gegner gar nicht. Dementsprechend ist es fair, dass er nicht vom Platz geflogen ist. Einfach so ausgleichende Gerechtigkeit. Trotzdem, die zweite hätte er auf jeden Fall bekommen müssen. Und er darf sich nicht beschweren, wenn der Schiri da einfach straight up einfach gelb-rot gibt. Und ändert aber nichts daran. Er ist nicht vom Platz geflogen. Er war überall auf dem Platz. Also wirklich überall. Er hat, ich habe nicht nachgeschaut, wie viele Meter er abgespult hat, aber wirklich, er war überall im Pressing, wie häufig der Alisson angelaufen ist. Und er hat ja auch diese eine Chance für Porro herausgespielt, wo er ihn erstmal anläuft. Da klappt's nicht, dann läuft er nochmal an, gewinnt den Ball dann nochmal gegen Alisson und dann hat Porro einfach keine Lust, ein Tor zu schießen. Hat gedacht, okay, kein Bock darauf, er leitet lieber das 1-0 später ein. Aber Berry war wirklich, ihr merkt das schon selbst, ich habe keine Worte dafür, wie gut das war. Das mit 18 Jahren solltest du gegen die vermeintlich beste Mannschaft der Welt nicht so eine Performance abliefern. Und es gibt quasi keine Argumente dagegen oder dafür, dass Berrival nicht Stammspieler ist in ein paar Wochen. Er ist einfach nicht schlechter als andere Spieler. Und er gibt uns eine technische Komponente, die im Mittelfeld sonst nur James Maddison hat. Also wirklich so eine Ballkontrolle, also auf engen Räumen, die beziehungsweise auf im technischen Sinne, Kulusevski hat natürlich auch eine fantastische Ballkontrolle, aber löst das viel über seinen Körper. Und ja, ich bin so hyped auf die nächsten Wochen und Monate von Lucas Berrival und Archie Gray. Die werden sich so zementieren in diesem Team. Und das völlig zu Recht. Denn sie sind, wie gesagt, absolute Weltklasse-Talente. Sonst, was habe ich noch sonst so ein bisschen zu sagen? Wie gesagt, Porro macht das gut. Also hat eine sehr gute Partie gemacht, abgesehen davon, dass er dieses Tor hätte einfach ganz klar erzielen müssen. Aber er wirkt jetzt einfach wieder wie der alte Spieler, wie der, den wir jetzt so lange vermisst haben. Und ich nehme an, dass das wirklich in dieser kleinen, kurzen Pause lag und dementsprechend weil er auch einer der Spieler ist, die mit Abstand am meisten Minuten gesammelt haben diese Saison, darf er auch gegen Tamworth nicht spielen oder zumindest auf keinen Fall starten. Aber machen wir doch einfach mit Tamworth mal weiter. Ich habe eine Mannschaft mir rausgepickt, also eine Startaufstellung, die ich gerne sehen würde. Ich kann natürlich nicht sagen, wie gut Tamworth ist, also wie realistisch es ist, dass die dass wir da mit einer sehr rotierten Mannschaft weiterkommen. Aber ich glaube, es könnte mit der Mannschaft absolut reichen, die ich aufgeboten habe. Kinski im Tor, beantwortet sich von selbst. Zweites Spiel, direkt weiter. Links Reguilón, weil auf der rechten Seite will ich eben Porro schon, da muss dann Spence ran. Und Reguilón kann gegen einen Fünftligisten oder so, kann er mal locker mithalten. Also mal locker. Reguilón ist kein schlechter Spieler. Nicht der perfekte Spieler für die Spurs, meiner Meinung nach, aber ist wirklich kein schlechter Spieler. In der Innenverteidigung dann Alfie Dorrington, Startelfdebüt. Und sagen wir mal, die anderen beiden, also den anderen Innenverteidiger würde ich wahrscheinlich Dragosin starten lassen und dann Gray nach 45 Minuten bringen. Bestenfalls schonste beide, aber ich wüsste nicht wie. Also ich sehe keinen anderen Spieler und ich kann mir nicht vorstellen, dass Ange mit ja zwei Jugendspielern in der Innenverteidigung startet. Das sehe ich einfach beim besten Willen nicht. Dann auf der 6 hätte ich Lucas Berrywal. Alternativ Tyrese Hall, der spielt aktuell in der Jugend gar keinen Sechser, was ich sehr schade finde, weil für mich ist er eindeutig Sechser. Wenn man die Option hat, Berrywal zu schon, dann go for it. Oder zumindest noch einen anderen im Mittelfeld. Dann geh gerne für Tyrese Hall, aber ich würde zumindest mit ihm starten. Dann daneben Saar und Madison, weil ich habe einfach Angst, dass Totten im FA Cup direkt wieder rausfliegt in der ersten Runde. Und das will ich vermeiden, deswegen relativ gut starten und Madison oder Saar, je nachdem, auswechseln, relativ so früh wie möglich auswechseln für Luca Williams-Barnett. Für alle, die den nicht kennen, nach Mikey Moore das vielleicht größte Talent aus der Tottenham-Jugend aktuell. Also wirklich hoch gehandelt. Und man muss ihn auch überzeugen, dass er einen Profivertrag bei Tottenham unterschreibt, weil es gibt, glaube ich, Chelsea-Gerüchte. Aber ja, in der Startaufstellung wäre es super geil, das kann ich mir aber einfach nicht vorstellen, auch wenn ich es mir wünsche. Aber ich wünsche mir vor allem, dass wir weiterkommen und daher lieber Madison am Anfang. Dann im Sturm auf links wahrscheinlich Werner, der startet. Finde ich auch okay. Und dann so bald wie möglich Mikey Moore einwechseln. Ich weiß nicht, wie weit der körperlich ist. Ob er bereit wäre zu starten. Wenn er starten kann, dann starte Mikey Moore. Dann, weil ich glaube, der würde die ziemlich zerpflücken. Aber ja, kein Plan. In der Sturmspitze bitte Langshear, weil wir haben keine Alternative. Richarlison ist wohl noch nicht fit genug. Und wie gesagt, so Lanky will ich nicht sehen in dieser Partie. Ich will, dass der keine einzige Minute sieht. Daher Will Langshear, das ist ein Spiel, in dem er sich wieder beweisen kann, ein bisschen rehabilitieren kann, nachdem er jetzt lange nicht mehr ran durfte. Und auf rechts dann wahrscheinlich das Debüt von Yang Min-Yuk. Ich meine, es gab so Trainingsclips, in denen sah er ganz gut aus. Er war im Spieltagskader gegen Liverpool. Daher, vielleicht startet er da schon. Das wäre auch richtig, richtig geil, ihn mal sehen zu dürfen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er in der Rückrunde viel Spielzeit zieht. Außer er ist deutlich besser, als ich das aktuell erwarte. Aber ich kann es mir zumindest nicht vorstellen. Und da hättest du halt wirklich direkt die Option, den reinzuwerfen. Das wäre mega, mega geil. Ja, das wäre meine Starter für das Spiel gegen Tamworth am Sonntag. Sonst noch ein paar Transfer-Updates. Colomwani, da ist scheidend, also bei Colomwani scheint Tottenham wirklich ja, nicht Frontrunner zu sein, aber wirklich eine ernsthafte Chance zu haben. Ich weiß gar nicht mehr, wer die News verbreitet hat, aber er scheint einen Wechsel zu Tottenham, zumindest dem zu Juve, zu bevorzugen. Und ich sag's immer wieder, ja, ist vielleicht ein Spieler, der in der Vergangenheit charakterlich negativ aufgefallen ist. Fair enough, sehe ich ähnlich, aber rein spielerisch ist er der Perfect Fit. Er gibt dir auf so vielen Positionen in der Offensive die Option zu rotieren. Das wäre Bombe, so einen flexiblen Spieler zu haben. Dann Kuschanov, über den ich ein paar Mal gesprochen habe, der wechselt jetzt wahrscheinlich zu City für 50 Millionen. Es gab jetzt auch keine klaren Links zu Tottenham oder so. Es wirkt nicht so, als hätte City da Tottenham ausgestochen. Ich finde es aber trotzdem schade, weil es ein Spieler ist, den ich unfassbar gerne bei Tottenham gesehen hätte. So ein rawes Potential, wirklich, hätte ich super, super gerne unter Ange gesehen. Die Frage ist halt, ob man jetzt einen Innenverteidiger noch holt. Ist halt wie immer die Frage einfach mit den Registrierungsregeln. Ich hätte natürlich auch super gerne einen klaren Innenverteidiger und einen klaren Außenverteidiger als Neuverpflichtungen, spätestens im Sommer. Aber es wird halt super schwer, die für die europäischen Wettbewerbe zu registrieren. Und ja, genau. Aber Kuschanov ist wahrscheinlich vom Markt. Dann ist die Frage, okay, wen holst du auf links? Holst du einen linken Spieler, also einen Spieler für links? Patrick Dorgo wird immer so leicht gehandelt, ist allerdings für Lecce irgendwie 30, über 30 Millionen oder so. Und Tottenham ist es wohl nicht bereit zu zahlen. Ich finde Patrick Dorgo ultra interessant. Der hat sich in dieser Saison auch nochmal gesteigert. Spielt er auch ordentlich häufig rechts außen, also nicht nur Linksverteidiger. Ganz wild. Aber ich frage mich halt, ob man nicht eher für ein anderes Profil gehen sollte, weil, wie Jannis im Sommer auch in unserer Sommertransferfolge schon angesprochen hatte, Patrick Dorgo und Dessine Odogi ähneln sich vom Profil schon sehr. Also wirklich sehr, sehr arg. Und wäre es nicht besser für jemanden zu gehen, der ein bisschen dir eine andere Komponente noch geben kann. Das ist immer so die Frage, gehst du für Spieler, also gehst du für Backups, die quasi genau das gleiche können, damit du seemingly zwischen den beiden wechseln kannst, oder, und das halte ich immer für die bessere Option, gehst du für ein anderes Spielerprofil, dass du dich pro Team, also immer dem Team anpassen kannst. Und wie David das auch schon in der Transferfolge erwähnt hat, die absolute Traumlösung wäre Ryan Aidoo-Nouri von Wolves, der gegen uns ja auch das Tor vorbereitet hat. Das wäre halt auf kreativer Ebene komplett absurd und das wäre so geil, den zu haben. Aber vielleicht im Sommer, ich kann es mir im Winter einfach beim besten Willen nicht vorstellen. Und ja, die Frage ist wirklich, ob man, also für was man geht, ob man für einen neuen Innenverteidiger geht, ob man für einen neuen Außenverteidiger geht, weil du kannst natürlich auch argumentieren, dass Tottenham vielleicht gar keinen Außenverteidiger braucht, dadurch, dass Chad Spence jetzt so gut ist und dass Archie Gray auch auf rechts covern kann. Langfristig halte ich das für die falsche Lösung, aber sagen wir mal, für die Rückrunde würde ich es gerade so akzeptieren. Aber wirklich, also nur wenn ein alternativer Spieler für die Innenverteidigung dann noch kommt. Weil kannst ja nicht dafür argumentieren, dass Archie Gray Rechtsverteidiger spielen soll, wenn er Innenverteidigung gebraucht wird. Und ja, da bin ich, ja, wenn man einen klaren Linksverteidiger holt, dann wäre ich schon sehr auf Aidoo-Nouri eingeschossen. Da gibt es natürlich auch noch ganz andere Lösungen. Also ich meine, Milos Kerkes oder so von Bournemouth, aber die kriegst halt auch nicht. Daher, mal gucken. Aber ich habe random Gedanke. Ich habe so eine auf Twitter vorhin auch so eine Elf gepostet, die wirklich null Realismus hat, weil man die Spieler gar nicht registrieren kann. Aber so eine Daydream 11 mit Spielern, die ich unbedingt da haben möchte, wenn ich es mir aussuchen könnte. Und einer davon war halt Aidoo-Nouri. Überraschenderweise war Tyler Dibling auch drauf. wen wundert das? Aber Ja, ich glaube, dass er uns auf linke, auf der linken Seite eine technische Qualität noch bieten könnte, die wir aktuell nicht haben, die uns so gut tun würde. Und ja, mehr habe ich nicht zu erzählen. Ich weiß nicht, wann die nächste Folge kommt. Nach dem Northland Derby nehmen wir auf jeden Fall auf. Realistisch gesehen kommt wahrscheinlich keine gegen Tamworth. Ich kann das Spiel nämlich auch gar nicht live sehen. Ich werde es mir im Nachhinein noch angucken, außer wir verlieren. Hey. Aber vielleicht kommt da keine Folge. Aber zum North London Derby dann Donnerstag, Freitag oder so wird definitiv eine Podcast-Folge erscheinen. Sonst, ich hoffe, ihr seid gut ins Jahr gestartet und ja, habt eine schöne Zeit und kommen in die Spurs.
Hallo, ich bin Christiane Beer, Führungskräfte-Coachin und Organisationsberaterin. Alle zwei Wochen habe ich in meinem Podcast Führungsgefühle Führungsmenschen zu Gast. Getreu dem Motto, Führungskräfte sind auch nur Menschen, spreche ich dabei mit meinen Gästinnen über deren Führungsarbeit und wie es ihnen im Arbeitsalltag damit geht.
Ist dann immer auch gepaart mit persönlichen Verletzungen.
Wir sprechen dann über ihr ganz persönliches Glück und Leid, Frust, Stolz, Sehnsüchte, Leidenschaften als Führungskraft, von Führungsgefühlen eben. Und wir sprechen darüber, wie sie damit umgehen.
Das ist tatsächlich etwas, was mich vom Bild her die Wellen surfen lässt.
Führungsgefühle, der Führungspodcast mit dem Blick auf ganze Menschen. Überall, wo es Podcasts gibt.